Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich in diesem tollen Team mitarbeiten mache. Es ist auch wirklich eine Ehre, dass ich hier sein kann, auch mit Philipp Discola, den ich ja seit einigen Jahren mit großer Spannung gelesen habe. Uns fehlt ja sozusagen jetzt ein Papier sozusagen. Es hätte eigentlich eine Präsentation zum Recht der Tiere geben sollen. Das muss man bitte im Kopf behalten, weil wir jetzt ein bisschen sehr springen. Ich bin natürlich kein Tierspezialist. Meine eigene Qualifikation, darüber zu sprechen, ist, ich bin selbst eins, ein Humanimal, also ein Menschtier. Ist natürlich schon was etwas anderes, aber man kommt dann durchaus zu ähnlichen Schlussfolgerungen, auch weil es etwas anderes zu tun hat mit den Menschenrechten, diesem reparativen Humanismus, der durch die rechtlichen Rahmenwerke eingebracht wird, der mir immer große Skepsis vermittelt, das muss ich schon sagen. Beginnen möchte ich mit dem, was ich die posthumane Konvergenz nenne. Es ist eine Konvergenz zwischen Posthumanismus und Postanthropozentrismus, das heißt eine Kritik des Menschen als Homo universalis und eine Kritik von Anthropos als dominant aggressiv ausbeuterische Spezies. Diese Konvergenz ist keine abstrakte Spekulation, es ist eine Tatsache unserer Historizität, eine Tatsache einer ganz unglaublichen wissenschaftlichen Revolution, die wir durchleben. Gerade in den sogenannten Lebenswissenschaften, in der neuen Technologie, Stammzellenforschung, Nanotechnologie, Robotik. Also das ist alles ein großer Push nach vorne hin zu lebenden Systemen, deren Behälter nicht mehr humanoide sind in unserer großen Vielfalt, sondern es sind Netzwerke, es sind Zellen, es sind diffuse, distributierte Formen des Lebendigseins. Das ist auch eine Tatsache, eine Auswirkung von Historizität und unseres Kontextes. Es ist im Grunde genommen das Ergebnis der Brillanz unserer Wissenschaft. Und unsere Wissenschaft wird ja nicht von kleinen grünen Männern gestaltet, die irgendwo vom Mars auf die Erde gefallen sind, sondern das wird von uns gemacht, von den Universitäten, von den Wissenstempeln, wie eben dem HKW. Wir alle sind am Herzen dessen, was als kognitiver Kapitalismus bezeichnet wird. Also Kapitalismus ist im Grunde genommen eine forschungsgetriebene Informationsgesellschaft, die auf Daten basiert, und zwar Daten von allem, was lebt. Wenn man also sagt, dass es hier eine Ersetzung der Zentralität des Anthropos gibt, könnte ich gleichzeitig auch sagen, ach, hier haben wir es ja schon, da ist ja schon der Anthropos. Man kann den Anthropos nicht loswerden, ist doch klar. Nein, also ich könnte hier eigentlich sagen, dass diese Reterritorialisierung des Kapitalismus im Grunde genommen eine Fokussierung der Daten auf lebenden Systemen ist. Leben ist Kapital, Information. Und es ist Melinda Cooper zum Beispiel, die in Sydney forscht, die sagt, es ist Leben als Überfluss. Und Nikos, der aus Großbritannien arbeitet, spricht von der Politik des Lebens selbst. Wenn ich also hier von einer Konvergenz spreche zwischen einer Displazierung des Zentrale des Humanen und einer Kritik des Humanismus, Postanthropozismus, dann spreche ich hier nicht von einer zukünftigen Welt, sondern oder auch von einer Science Fiction, sondern das sehen wir eigentlich, das hat sich seit dem Kalten Krieg entwickelt als eine Art prädiktives Denken. Was ich stattdessen mir vorstelle, ist etwas sehr Grundlegendes auf der Basis der Immanenz, der Methodik, der Immanenz der Machtverhältnisse, das, was ja auch meiner Ansicht nach der Feminismus eigentlich in die wissenschaftliche Gemeinschaft angebracht hat. Wir sprechen also von Situationen heraus, von situativen Positionen. Ich glaube, wir gehen im Moment durch eine massive posthumane Wende. Als Ergebnis ist die Menschen- und nichtmenschliche Beziehung etwas, was jetzt gerade neu strukturiert wird. Das Tier, das einmal ein privilegiertes Wesen war, auch in der Autorität, das also in dialektischer Beziehung zum Menschen, zum souveränen Subjekt definiert wurde. Genau dieses Tier wird jetzt also als das andere postuliert, vom kartesischen Albtraum kann man ja schon sprechen. Vielleicht sind das dann diese Körper, die die Straße entlanglaufen, wo man sagt, das sind gar nicht wirklich Menschen, vielleicht waren das alles Roboter oder Zombies. Man muss ja die fünfte Meditation mal mit posthumanistischen Augen lesen. Dann sieht man, dass da wirklich Descartes auch von diesen non-humanen Elementen geradezu verängstigt war. Sehr brutale, aber effektive Arten des Andersseins, der nichtmenschlichen Anderen. Also hat schon sehr viel mit subhumaner, externalistischer Statusgebung zu tun. Das humanistische Thema, darauf komme ich noch ein bisschen zu sprechen. Es postuliert natürlich das Anderssein als etwas, das dialektisch so geprägt ist, dass es nicht menschlich, nicht weiß, nicht männlich, nicht normal, nicht jung, nicht gesund, nicht heterosexuell und ist. Also es ist ein Minus, Minus-Eins-Denken sozusagen. Und die Tiere sind genau in diesem Denken gefangen worden. Zusammen im Übrigen auch mit anderen Kategorien, die wirklich einfach ein pejoratives Anderes sind. Eine dialektische Unterschiedlichkeit, die man durch Prozesse erarbeitet, aufgrund derer Sexualisierung, Rassifizierung, Nationalisierung, eine Art devaluierte Kategorien des Nichtmenschlichen, Submenschlichen, Inframenschlichen sind. Gerade diese Sexualisierung des anderen Frauen, Objekt werden objektiviert zum anderen, auch durch die rassische Betrachtung, die ethnische Kolonialisierung des anderen, Nationalisierung, Ökologisierung, das andere, Tiere, Planeten, Insekten, das sind andere. Und das sind immer Kategorien nicht nur von Unterschieden, sondern immer auch von negativen Unterschieden. Das heißt, man ist anders als das souveräne menschliche Subjekt. Und wenn man anders als dieses souveräne menschliche Subjekt ist, muss man immer weniger sein. Das ist eine Hierarchie der Macht, auch der, das Recht auf, der symbolischen Präsenz, Zugang auf. Also humanistisch-anthropozentrisches Subjekt hat sich selbst immer er, und das ist ein er, das Recht auf Zugang zu jeglichem Wesen auf diesem Planeten gegeben. Ganz egal, welcher Körper es ist, alle Körper sind penetrierbar durch dieses dominante, regierende Subjekt. Das ist das Recht auf Zugriff. Hier hat man Definition durch Negation in der Hierarchie so festgelegt, dass die Spezies als Anthropos im Zentrum ist. Und das wird jetzt ersetzt durch kombinierte Auswirkungen dieser großen wissenschaftlichen Revolution, die wir im Moment durchleben. Die sozioökonomischen Konsequenzen dieser Revolution sind auch deutlich. Denn wenn es stimmt, dass wir sagen, wir sehen wirklich das Leben als Überfluss oder überflüssig, das Leben als kognitiven Kapitalismus, das wir jetzt an unseren Universitäten machen und dass wir da natürlich rein investieren, dann kann man auch sagen, ist es natürlich ebenso klar, dass die sozialen Auswirkungen auch einen unglaublich schnellen Wandel mit sich bringen und dass diese dann wiederum, um es mal ganz gelinde zu sagen, sehr problematisch sind. Vor einigen Monaten gab es einen OECD-Bericht, der darauf hinweist, dass das Resultat unserer künstliche Intelligenz und Roboterintelligenz in der ganzen Robotikindustrie, wir die Unterdrückung von etwa 60 Millionen Jobs im Jahre 2030 haben werden. Also diese ganzen Arbeitsplätze wird es nicht mehr geben in diesen fortgeschrittenen Gesellschaften. Und wir wissen, was das bedeutet, was diese digitale Trennung ausmacht, diese Kluft zwischen Alter, Fähigkeit, Kompetenzen, die sozialen Auswirkungen, die Implikationen, die das Ganze mit sich bringt, diese rapid fortschreitende Technologie sind erstaunlich und verheerend. Sie sind wirklich ganz an der Spitze der Agenda. Nicht für die Regierung, aber natürlich für andere. Aber natürlich kommt dann noch das Anthropozän ins Spiel. Davon werde ich noch sprechen. Klimawandel, das Leiden, das zunehmende Leiden dieses Planeten und der immer mehr versucht auszuhalten mit diesen ganzen wissenschaftlichen Entwicklungen. Wir stehen einfach zwischen der vierten industriellen Revolution und der sechsten Ausrottung. Und gleichzeitig denken wir, das sind eigentlich zwei Sachen. Diese vierte Revolution, die sechste Ausrottung sind doch gleichzeitig, das verursacht einfach Kopfzerbrechen. Man kann nicht das mit linearer Logik begreifen, so wie wir das immer lernen in den Humanwissenschaften, in der Sozialwissenschaft. Professor Descola hat hier gesagt, die Kategorien, die wir vererbt bekommen haben, diese Analysekategorien, in denen wir denken, das sind vor allen Dingen Narrative aus dem sozialen Konstruktus. Das sind einfach Dinge, die passen jetzt nicht mehr auf das, was im Moment sich abspielt. Und was wir hier sehen, das ist nicht die Auswirkung irgendwelcher externen paranoiden Quellen. Dieser kognitive Kapitalismus, das ist etwas, das gehört sozusagen der Intelligenz. Es ist das Ergebnis unserer eigenen Anstrengungen. Und diese Unterschiede, die wir jetzt strukturell schaffen, bedeuten, dass wir auch eine große Chance haben, neu zu formulieren, wie wir denn wieder aufbauen, was passiert. Wie kann man rekonstruieren, was zwischen dem Menschen und sie, seinen ganzen anderen passiert? Und da ist die Frage dessen, was nun die Grundreferenzeinheit für den Menschen ist, von unglaublicher Bedeutung. Ich habe immer gesagt, wir sind ja nicht alle gleich Menschen und im gleichen Ausmaß Menschen. Und wir haben auch ganz andere Referenzen, um unsere eigene Menschlichkeit zu definieren, als die Frauen der Spezies. Ich kann mich erinnern, Catherine McKinnon hat mal gesagt, vor ein paar Jahren, sind Menschen Frauen? Sind Frauen Menschen? Wenn man sich die Geschichte anschaut, die Geschichte der Menschheit, dann ist es immer so, dass das weibliche Teil einer Spezies ja nicht grundlos bis in die 50er Jahre von der Bildung ausgeschlossen war. Das lag einfach daran, weil man davon ausging, Frauen haben gar nicht die Intelligenz, um über Bildung zu erfahren. Unter Aristoteles wurde noch gesagt, also die höheren Elemente des spekulativen Denkens, die liegen uns nicht. Wir sind zwar menschlich genug, um menschliche Kinder zu produzieren, aber wir sind nicht genügend menschlich, um tatsächlich ausgebildet zu werden, um dann Theologie oder Philosophie zu lernen. Das heißt, für die großen Errungenschaften des menschlichen Geistes reichen wir nicht. Wir sehen das an Universitäten. Simone de Beauvoir hatte auch zu vielem nicht Zugang. Ich habe das gestern Morgen erst nochmal reflektiert. Also diese ganzen Anstrengungen, wirklich voll und ganz menschlich zu sein, indigen, schwarz, nicht europäisch, diese rassliche Differenzierung anderer und Kategorisierung. Wenn man sich die Arbeit von Césaire oder Gilroy anschaut, das ganze postkolonialen Theorien, wo auch definiert wird, was ist eigentlich menschlich in einem kolonialisierten Subjekt. Da gibt es so viel Kritik des Posthumanismus, das aus den postkolonialen Theorien kommt, dass man sagen kann, das sind Leute, die waren nie menschlich genug, in Anführungsstrichen. Wie können sie dann posthuman sein? Wir umarmen im Grunde genommen eine Menschlichkeit, die noch gar nicht da ist. Also da gibt es auch das Gegenargument, dass wir alle irgendwo zwischen dieser vierten Industrierevolution stehen und der sechsten Ausrottung. Das ist eine Frage, auch wo ist das in der planetarischen Kategorie? Nun, Tiere, Planeten, die Erde sind im Grunde genommen primäre Opfer von dem, was Atkins, die große Feministin, 1974 metaphysischen Kannibalismus des dominanten Subjekts genannt hatte. Kannibalismus ist jetzt wieder in die Diskussion neu eingetreten durch die Arbeit von Philippe Descolard und Rivero de Pasco über eben indigene Epistemologie. Und ich wollte Ihnen das nochmal nahebringen, denn dieses Buch, da, was ich zitiert habe, 1974, war eine feministische Kritik dieses gefräßigen, gewaltigen, dominanten Subjekts, das sich selbst Attribute gibt, sodass man also sagen kann, es werden hierarchisch und dialektisch Unterschiede kategorisiert. Und jetzt haben wir eine große Möglichkeit, hier neu auszuhandeln, welche sozial-symbolischen Beziehungen es geben kann. Und wenn man sich hier den Menschen anschaut, der gleichzeitig Repräsentant einer spezifischen Spezies des Anthropos ist, aber gleichzeitig auch eine Art Fahnenträger für universales Homo sapiens darstellt. Das ist ja in sich schon ein Widerspruch, der inhärent ist, wenn man von einem rationalen Tier spricht. Aber in meiner Disziplin würde ich sagen, das ist genau die Art von grundlegendem Prinzip, dass man das wirklich nur versucht anzugehen und schon in große Risiken und Schwierigkeiten kommt. Ich bin eigentlich französische Philosophin. Ich habe meine ganze Jugend nicht weit weg von Philippe de Vincennes verbracht, habe auch viele Léotard-Seminare und so weiter besucht. Ich habe also viel übernommen von den französischen Philosophen, auch was das Verständnis des Lebens betrifft, als Ontologien, Prozesse und Anthologien des Lebens. Auch kontinentaler Naturalismus. Also ich habe von Sèvres gelernt, von Deleuze, mir lebende Systeme als Prozesse vorzustellen, und zwar in nicht deterministischer Art und Weise. So, dass man sagen kann, immer nur eine Art von intelligent und selbstorganisierendem Wesen ist möglich. Man muss da nicht direkt auf die nicht-europäischen Quellen gehen, um das sozusagen zu verteidigen. Ich finde das sehr klar in der Philosophie von Spinoza vor allen Dingen dargestellt. Wenn man also Spinoza liest, vor allen Dingen mit der französischen Schule im Hinterkopf, mit den ganzen Philosophen, die gerade auch seit den 1970er Jahren Alternative zur marxistischen Dialektik zur Spinoza entwickelt haben, also Naturalismus, naturalistische Ontologie, wo man sagen kann, es gibt nur eine Materie, wir sind alle nur Variationen eines Themas oder anders ausgedrückt, wir sind nur Modulationen. Und das ist natürlich auch die Frage, die Leute, die an Stammzellen arbeiten und an der Genetik, die werden sagen, natürlich sind wir das. Wo warst du denn die letzten 30 Jahre? Irgendwo unter einem Stein? Nur in der Geisteswissenschaft, in der Sozialwissenschaft ist das menschliche Subjekt als transzendentales Staat ein grundlegendes Prinzip, so sehr, dass es nicht antastbar ist. Wir sehen, dass alles andere eben anders ist und anders definiert als weniger als. Und diese Konvergenz, die ich ja ansprach, die posthumanistische Konvergenz, die wirft da hier das Ganze nochmal neu auf. Das gibt damit eine Möglichkeit, das zu redefinieren. Und das, was man sagen kann, ist das Tier, das ist im Grunde das Herzstück des Ganzen. Da schaut man sich an, wie diese Beziehung zu Tieren überhaupt strukturiert wurde. Das sieht man sehr stark auch in den verschiedenen Disziplinen. Von da können wir dann das andere auch wieder neu denken, außerhalb dieses hierarchisch-dialektischen Systems. Es gibt ja eine Intimität, eine Familiarität zwischen Menschen und Tieren. Da gibt es einige Wissenschaftler, die fantastische Arbeit zu diesem Thema leiten. Das ist also eine Intimität, die geradezu komisch werden kann. Deleuze hat mal gesagt, es gibt drei Arten von Tieren, die mit denen man Fernsehen anschaut, mit denen man alles möglich macht und die, vor denen man Angst hat. Das ist ganz interessant, wenn man sich also neben dem Tier auf dem Sofa betrifft und irgendwas isst. Oder gleichzeitig dann von King Kong amüsiert wird oder Jurassic Park oder irgendwelchen Dinosauriern oder Apatharen. Das ist einfach eine gewisse Familiarität und gleichzeitig eine Entfremdung, die in dieser Art von Dämmerzone, menschlich, nicht menschlich, in diesem sehr urbanisierten, technologisierten Umfeld abspielt. Aber die Frage, wie ist das mit Zugang, Hierarchie? Da gibt es diese phonologischen Zentrismus. Ich weiß, wir haben nicht, die Frage ist natürlich auch der Zeit, die da hereinkommt. Derrida hat hier ein sehr starkes Element reingegeben. Das ist besonders wichtig. Jeder, der in diesem Rahmen von Derrida arbeitet, der wird sehen, da gibt es einen Unterschied zwischen der Kritik des Humanismus und der Kritik des Anthropozentrismus. Wenn man mit Deleuze und anderen arbeitet, dann muss man natürlich hier sehr vorsichtig sein. Wenn man sich die Genealogien anschaut, dann kann man natürlich Humanismuskritik sehen, aber eigentlich trotzdem nie diese Überlegenheit der Spezies sehen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn man die Sozialwissenschaft betreibt, dann wird man eigentlich nicht ermutigt, sich selbst überhaupt als Teil einer Spezies zu sehen. Darwin fehlt sozusagen in den Kategorien der kritischen Analyse. Wir haben natürlich genügend von Freud, wir haben massenweise Marx und Nietzsche, aber Darwin fehlt in dem Ganzen. Also wir sollten uns in den Geisteswissenschaften gar nicht als eine Spezies begreifen. Uns fehlt sogar die Sprache dafür, geschweige denn die Einstellung. Wenn man sich jetzt irgendwelche Kritiken von Anthropozismus angeschaut, das kommt aus anderen Bereichen, aus der Anthropologie, aus anderen möglichen wissenschaftlichen Theorien, aus Rassentheorie, Ökofeminismus, Kritik des Humanismus. Die kommt teilweise auch innerhalb der Geisteswissenschaft. Da gibt es schon einige Spezifika, die eigene Kritik hervorbringen. Ebbet Zayid kann natürlich auch im Namen von Humanismus kritisieren, aber trotzdem, Anthropozentrismus wird nicht angegriffen. Und wenn man die Konvergenz zwischen den beiden sich anschaut, dann ist das etwas, das den Moment besonders interessant macht. Denn jetzt können wir eigentlich die Konfrontation gar nicht mehr vermeiden zwischen dem, was die Tiere das andere waren, vor allen Dingen, weil wir jetzt wissen, dass unsere ganzen eigenen Vorstellungen über das Genetische, was uns ausmacht, unser evolutionären Plan anders ist als ursprünglich gedacht. Der Mensch ist vielleicht ein rationales Tier, aber dieses rationale Tier kann nicht mehr sich auf das Tier verlassen, um sich selbst durch Negation zu definieren. Oder wie das John Larkin ganz amüsant mal gesagt hat, wir müssen das Tier nicht mehr metaphorisieren als das andere. Das Tier ist ein Index des Todes für Derrida, ein Index des Lebens für Deleuze und ein Index für Dehumanisierung für andere und so weiter und so fort. Selbst in der Philosophie gibt es da besondere sozusagen Dienstleistungen. Und wenn man diese Intimität sieht, das ist ja auch eine Art der Konsumtion. Und da gibt das andere Wort, das ganz wichtig ist, die Metaphorisierung. Das heißt, hier sagen die Tiere eine soziale Grammatik von neuem Denken. Das sind ganz andere Arten des menschlichen Denkens. Molière haben wir alle gelesen. Und es gibt da metaphorische Dinge, die eigentlich die Tiere sozusagen in eine menschliche Moral fast einfassen in einem Wörterbuch, wenn man so will, Moralwörterbuch. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das ist diese Infantilisierendes, das Narrativ, das so moralisierend ist. Das ist völlig dekonstruiert worden. Wenn man sich das anschaut, Märchen, Tiere, die Rolle, die Tiere dann spielen, um wichtige Sozialkodexe beizubringen, Disziplinierung, Strafe. Da scheint so, dass eine gewisse metaphorische Funktion als allererstes wir im gegenwärtigen Kontext loswerden müssen. Das ist nicht mehr eine Frage der Präsentation mit der Ontologie, sondern wir müssen hier überlegen, wo stehen wir als Menschen in der Welt? Wo sind unsere Territorien? Wie koexistieren wir mit anderen nichtmenschlichen Tieren? Das ist ja im Grunde genommen die Frage des Tages, ganz egal, ob wir den Klimawandel uns vor Augen halten oder andere Themen, ob wir uns anschauen, was wir tatsächlich lernen über unser eigenes genetisches Zusammengesetztsein und die Frage, wie wir hier sind, wie wir kooperativ symbiotische Systeme der Kooperation mit einer Vielzahl von nichtmenschlichen anderen eingehen können. Und das Zweite, was wichtig ist in der Beziehung mit Tieren, ist Arbeit. Wenn man sich anschaut, wie Menschen Tiere ausgenutzt haben für Arbeitszwecke, und zwar natürlich offensichtlich ist das Thema Transport, Nahrungsmittel, Kosmetik, Mode, das ist alles eine Art des Zooproletariates. Das war und ist noch immer eine Möglichkeit, wo man sagen kann, das gibt der Arbeit eine eigene Gewalt, auch mit Körpern. Wir nutzen die Tierfelle, die Hörner und alle möglichen Dinge. Das ist so ein bisschen, als ob das Tier eine Quelle von Ressourcen und Energien darstellt, die wir als gegeben hinnehmen. Ich glaube, die politische Wirtschaft dieser Art des Konsums und der Arbeitskraft von Tieren wird jetzt auch durch die Wissenschaft vollkommen neu definiert. Seit Dolly, dem Schaf, ist es so, dass wir jetzt transgenetische Tiere haben, die in Labors komponiert werden können, genetisch aus Stammzellen, Genomforschung. Gelingt es uns, Spezies zu schaffen, die jetzt schon programmiert sind, um gewisse Arbeitsfunktionen durchzuführen? Also diese Maus von Hanaway, diese ganzen Tiere, die gestaltet werden, um sozusagen Ersatzteile für Tiere, für Menschen herzustellen. Das ist so der Beginn, wo die transgenen Tiere im Grunde genommen Ersatzteillager für Menschen sind, für Lebende. Genau sehen wir das mit diesen ganz anderen Mechanismen, wo wir sehen, wir werden die ausgestorbenen Tiere wieder beleben. Und wir haben das schon besucht, das neu zu züchten mit ganz verheerenden Resultaten. Also hier wird auch durch das sogenannte Rewiring Tiere, die eigentlich ausgestorben sind, durch Genomforschung wieder neu erschaffen. Das sind massive Interventionen, die uns in gewisser Weise die Möglichkeit geben, transgenische Spezies zu fabrizieren, herzustellen, auf eine Art und Weise aber, die das gottgegebene Recht, Tiere und die Körper der anderen zu nutzen und falsch zu nutzen, zu geben. Das heißt, für mich ist es etwas, das ist eine falsche Intimität, die einfach nur sagt, wie faul wir sind in unseren Gewohnheiten der Metaphorisierung und wie gewissenlos in der Arbeitsausbeutung. Stattdessen müssen wir uns anschauen, was die neue Territorialisierung unserer Beziehung mit einer Vielzahl von Postanimalität ist. Postanimalität ist im Übrigen auch einer der Termini, die wir im posthumanen Glossary, was wir gerade produziert haben, nutzen, also in diesem Glossar. Und ich glaube, wir könnten dann auch den Moment beschreiben, den wir im Moment erleben, als wenigstens eine Herausforderung dieser Idee, dass man sagt, dieses humanistisches, lilienweiße Geschöpf, wunderschöner Körper, wo dann sogar das Haar Platin-Gold ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Oder hier Vitruvius, der Mann, vernunftbegabt. Das ist seit der Aufklärung in gewisser Weise sowohl individuell als auch kulturell Standard der Perfektion und Vollkommenheit und Vervollkommnung. Und ich glaube, das Bild, da muss ich ganz ehrlich sein, wir werden natürlich hier das nochmal hören, dass ich eben diesen französischen Hintergrund habe. Ich habe eben studiert mit Foucault und mit Deleuze und ich habe viel absorbiert, sozusagen große Dosen von Antihumanismus, aber auf produktive Art und Weise, möchte ich hier sagen. Nicht auf eine billige Humanität ist uns egal, sondern mit einer kritischen Distanz von diesem, der Mensch, das vernunftbegabte Wesen, das so universellen Anspruch erhebt. Aber gleichzeitig ist doch die Frage, was ist denn in der Welt spezifischer? Und das ist immer der weiße männliche Europäer. Das ist auch dann als 79 und so weiter die Frau dazu kommt. Trotzdem ist das dieses Standardmodell ist immer noch der weiße Europäer Mann. Und dann ist die Frage natürlich, wie groß dieses Ego ist und wie uneingebettet das Denken sein kann. Wir sind eingebettet, wir sind eingekörpert. Und es ist eine Frage, wie sieht das aus mit der Politik der Erfahrungen? Im Grunde genommen ist diese Vorstellung, von der ich sprach, etwas, das sehr kulturell ist. Ist nicht unbedingt schlecht, es hat auch viele gute Dinge, muss aber zur Rechenschaft gezogen werden. Wie können wir uns vorstellen, dass wir von dem hinkommen zu der Vision, die wir hier gibt, wo man also völlig andere Referenzen hat? Homo versalis. Und ich bin Haraway sehr dankbar, dass wir dieses tolle Bild da haben können. Denn kann man sich vorstellen, dass diese menschlichen Dinge einfach was völlig anderes an Prämisse sind, diese Dezentralisierung der Spezies. Es ist schon komisch irgendwo, aber wenn man sich unsere ganze Robotikindustrie anschaut und die Leute, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dann ist es doch ganz offensichtlich, dass sie auch die Neurosysteme von vielen, vielen Spezies außer dem Menschen klonen. Unser Gefühl von Geschmack und Geruch ist durch die Evolution völlig, völlig tot, weil wir keine Jäger-Sammler mehr sind. Aber hier wird dann eben zum Beispiel der Hund eingesetzt für die Roboter mit seiner Nase und diese ganzen Maschinen, die dann in unterschiedliche Bereiche eingehen und dann mit ihrem Geruchssinn wieder vieles erkennen können. Die können dann also auch, was weiß ich, Krankheiten erschnüffeln. Wir können die Schwerkraft nicht besiegen, wir haben aber Sonar und Radar. Und deshalb kommen dann auch doch die Delfine dazu und die geben ganz essentielle Informationen für die Robotik und für die künstliche Intelligenz. Also es ist eine Dezentrierung des zentralen Anthropos. Das ist ein absolutes Merkmal unserer neuen Wissenschaftstechnologie und natürlich auch des kognitiven Kapitalismus. Das heißt, die Notwendigkeit, hier einen schnellen Profit zu machen. Wenn der menschliche Körper eine Art obsolete Maschine ist, dann holen wir uns eben einen Klon, den wir dann mit den Fähigkeiten anderer Spezies ausstatten können. Das klingt schon ein bisschen komisch, hat aber im Kern eine ganze Menge an schmerzhafter Wahrheit. Denn diese Dezentrierung des Menschen ist ein Faktor unserer eigenen Historizität. Es ist etwas, das passiert. Es muss eigentlich eine ganz spannende Erfahrung sein. Man darf deshalb nicht in Melancholie verfallen oder nostalgisch werden. Irgendwo zwischen dem und dem, hier möchte ich nochmal auf dieses Bild kommen, und diesem Bild hier, irgendwo da drin, da müssen wir etwas wiederfinden, einen neuen Weg. Und das ist irgendwie die menschliche Herausforderung. Ich glaube, naturalistische Ontologie, die französischen Philosophen, die ich schon alle erwähnt habe, sind hier ganz besonders wichtig. Deleuze und Serre waren auch für andere Philosophen, Lebensphilosophen wichtig, Camille, Georges Camille, unglaublich wichtig, auch für Foucault. Foucault kennt natürlich auch einiges über die Wissenschaftsgeschichte, aber man denkt an andere französische Philosophen, nicht nur revolutionär, aber es geht auch um die Philosophie der Wissenschaft, die Beziehung zum Leben, die Materialität des Lebens. Das sind alles Dinge, die französischen Philosophen seit dem 18. Jahrhundert gemacht haben. Mein beliebtester Philosoph ist Diderot, der macht das seit dem 18. Jahrhundert. Denn ja, ich würde da jetzt sehr gerne etwas sagen. Noch kurz zur Methodik, bevor ich hier das Thema verlasse und wir eine Diskussion beginnen können. Wenn man anfängt, in diesen ganzen neuen Termini zu denken, wenn man also von diesem gemütlichen Idee anthropozentrisches Wesen uns wegbewegt und dieses Bild hier annimmt, dann heißt das schon eine ganze Menge. Denn es bedeutet, dass man hier die Veränderung und auch den Schmerz, den diese Veränderung mit sich bringt, annimmt. Und das ist natürlich besonders schwer für diejenigen, die in Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften leben. Meine jüngste Arbeit war die Frage, was ist an den Geisteswissenschaften denn menschlich? Wir denken nicht an uns als Spezies. Wir denken auch nicht über Spezies in kritischer Theorie nach. Dafür werden wir gar nicht ausgebildet. Dabei ist es eine grundlegende Übung. Man sollte vorm Spiegel stehen und die Mantra der kritischen Theorie sich denken. Ich bin gegen Kapitalismus, ja. Ich bin gegen Sexismus, ja. Ich bin gegen heterodominant, ja. Ich bin gegen Rassismus, ja. Ich bin gegen die menschliche Spezies. Ups, ist doch nicht so das Gleiche, oder? Wird hier noch nicht mal in dieser Mantra auftauchen. Wobei, wenn man sich das im posthumanen Glossary anguckt, dann wird das noch nicht mal anders, als einige gesagt haben. Da gibt es Leute, die sagen, die ganze Kategorie menschliche Spezies könnte man abschaffen. Es gibt da einen Wissenschaftler, der sagt, das sind die A-Human, die A-Humans, die A-Menschlichen. Aber es ist natürlich so ein bisschen eine ganz kleine Minderheit, die das sagen. Für die meisten von uns, da haben wir schon eine gewisse Neigung zum Anthropos. Dem sind wir einfach verbunden, ganz egal, wie kritisch wir in der Theorie der Praxis auch denken und sein mögen. Und mein Dialog hier ist eigentlich sehr stark, sehr leidenschaftlich mit meinen Brüdern im Geiste wie Paul Gilroy verbinden, die postkolonialistisch, antirassistisch denken. Wir haben uns oft ausgetauscht darüber, was wir unter Humanität verstehen. Das hängt nämlich davon ab, wo fängt man politisch an, wo ist der Ausgangspunkt? Bei Schirmer, da gibt es eine ganz starke Kritik des kognitiven Kapitalismus, vor allen Dingen was die Schwarzheit betrifft. Dann haben wir natürlich uns auch ausgetauscht darüber, wie weit sind wir bereit zu gehen? Wie weit wollen wir uns distanzieren von diesen Kategorien? Diese Identifizierung mit den anthropozentrischen Kategorien, die verlangt sehr viel von uns. Und man wird sehr viele postkolonialistische Theoretiker finden, die sagen, ach, das nehmen wir jetzt mal. Ganz breiter Konsens. Aber dann hin zu einer Weltsicht wie dieser mit der Katze in diesem berühmten Leonardo-Bild zu kommen, da gibt es animalistische indigene Epistemologien, die vom Tier, Philippe Descolas hat es gesagt, ausgehen. Und ich glaube, diese Arbeit und andere zeigen, wie wichtig das ist, ob man eine animazentrische, eine erdzentrische Perspektive hat. Ganz egal, welche Kosmologie und Tentologie man hat. Man weiß, dass dieser Animalismus gerade nur mal um die Ecke ist und wartet. Da sollte man nicht vor zurückschrecken. Ich glaube, es könnte eine ganz spannende Kombination werden, wenn man das annimmt. Es gibt eine analytische Form des Postanthropozentrismus, die aber durchaus humanistische Prinzipien hochhält. Das analytische Modell von diesem Postanthropozentrismus bedeutet, dass man akzeptieren muss, dass diese Wissenschaftserlangung, Wissenserlangung, Wissenschaftserlangung, das Denken von heute nicht nur für Menschen ist und von Menschen getan wird, sondern es wird durch Rechennetzwerke gemacht. Das geht über das ganze Tierreich, wie es David Lehmann gesagt hat, das ist ein Transspezies-Denken. Das ist es, was wichtig für die Welt ist. Und das Behältnis, in dem wir denken, das ist nicht mehr der menschliche Geist. Nicht heute, wo es solche ganze Roboter und Netzwerke gibt. Das müssen wir akzeptieren und dann sehen wir, dass es eine etwas erweiterte Vision gibt, von der wir ausgehen müssen. Wenn wir aber da einen Wert beimessen, dann können wir wieder zurück zu diesen Menschen des Vitruvius. Das ist die Frage der Transhumanismus und der Tempel des Transhumanismus ist im Grunde genommen die Universität von Oxford. Die hat ein Institut für die Zukunft der Menschheit geschaffen. Das wird geleitet von einem unglaublich intelligenten, tollen, kompetenten Menschen geleitet namens Nick Bostrom. Nick Bostrom beginnt also von distributierter Bewusstsein, Rechennetzwerken und geht zur Schnelle und Effizienz des algorithmischen Denken, um den Menschen da zu verbessern, sodass die menschliche Spezies ein höheres Leistungsniveau erreichen kann. Das ist dieses Projekt Human Enhancement, Verbesserung des Menschen. Da gibt es ein Forschungsprojekt, das heißt Superintelligence, also Superintelligenz. Da werden Millionen an Forschungsgelder vergeben. Wenn jemand einen Postdoc-Job braucht, gehen Sie dahin. Das ist fast so gut wie das Anthropozän im HKW. Unglaublich gut finanziert. Und Nick Bostrom ist unglaublich stark, weil er sagt, analytisch bin ich Posthumanist. Ich sehe, diese Rechennetzwerke machen das ganze Denken, aber wenn es an Normen und Werte geht, dann möchte ich die menschliche Spezies verbessern, die menschliche Intelligenz verbessern durch Chips, durch Transplantationen, durch Interaktion mit den neuen Computersystemen und dafür zu sorgen, dass unser Hirn, das im Moment nicht so schnell ist wie die Algorithmen, die diese Rechennetzwerke machen können, sondern dass unser Hirn schneller arbeiten kann und genauso schnell sein kann wie die Maschinen, die wir selbst produziert haben. Das ist keine Science Fiction, das ist Oxford. Können Sie googeln, gibt es jetzt, hier und heute. Das ist die sogenannte königliche Wissenschaft und sehr gut finanziert von der Royal Society, der königlichen Gesellschaft. Also hier geht es darum, dass analytisch wir von postanthropozentrischem Denken sprechen, von Normativ-Posthumanismus. Wenn Sie irgendwelche Gelder geben müssen, dann müssen Sie diese Gleichung versuchen durchzumachen. Bei uns gibt es auch Posthumanisten, die sagen, das ist was ganz anderes. Wir sind analytische postanthropozentrische Denker. Müssen wir also kohärent sein und sagen, dann sind wir auch ethisch posthumanistisch, wenn wir schon analytisch sind. Also wir müssen doch die Gelegenheit nutzen, unsere ganze Beziehung zum anderen, Anderssein mal zu überdenken und uns ein bisschen zu befreien von diesem Universalismus, von diesen Hierarchien, von der Dialektik, dieser entwerteten Unterschiedlichkeit. Hier haben wir doch die Chance, intelligent zu werden, kohärent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Kritischer Posthumanismus ist, glaube ich, eine Art von Liebesbrief an das Hier und Jetzt. Und ich finde, es ist eine tolle Welt, um welch ein Mist. Gleichzeitig ist es schön und unordentlich chaotisch. Aber es bedeutet, wir müssen das Ganze annehmen, um es auf eine höhere Ebene zu heben. Man muss im Gedächtnis behalten, so müssen wir voranschreiten. Habe ich jetzt noch 5 Minuten übrig oder bin ich jetzt schon über die Zeit hinaus? Ganz schnell? Sehr gut. Ich wollte nicht noch kurz aufs Anthropozän zu sprechen kommen. Das geht im HKW, kann ich doch nicht was machen, ohne ein bisschen was gegen das Anthropozän zu sagen. Also, ein Einwurf aus dem Publikum, leider ohne Mikrofon. Die Rednerin fährt fort. Das Anthropozän und diese exklusive Betonung und dieser große Schwerpunkt, der gelegt wird auf den Planeten, auf Klimawandel im Anthropozän, das ist natürlich eine sehr wichtige, aber nur partielle Art des Voranschreitens. Das, was die posthumanistische Konvergenz uns auferlegt, ist mehr. Und das Anthropozän ist eine sehr komplizierte Vorstellung, die geradezu explodiert ist. Und das sage ich hier in das Anthropomin. Das ist also, es hat eine ganze Reihe von Kapitalozän, Anthroopsin, Plastizän und so weiter. Das hat Leute weitere Zähne verursacht. Ich sammle die alle, also ich kenne die ganzen Namen. Und es ist jetzt schon sozusagen in diesen ganzen Bewegungen des kognitiven Kapitalismus aufgegangen. Es gibt eine ganze Reihe von reterritorialen Bewegungen, die jetzt im Grunde genommen sagen, die gleiche Art von Schwerpunktleger, die zur Verschmutzung und Kontamination geführt haben, die es jetzt auch weiterhin geben wird, und zwar immer noch unter diesem Oberbegriff Anthropozän. Ich würde das Anthropozän also sagen, ist etwas, das hat Subjektivität und das andere neu definiert, und zwar im Kontext eines klaren Annehmens der Conditio, von der wir wissen, das ist unsere Welt, das ist unsere Intelligenz, das sind wir. Das ist nicht ein völlig fremdes anderes. Und das ist die Philosophie der Immanenz. Das annehmen, was wir haben, um es umzugestalten. Und ich glaube, das ist sowohl eine Gestik des Liebens der Welt und auch ein bisschen eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Welt ein bisschen besser wird, als wir das bis jetzt geschafft haben. Also Animalität, Postanimalität, Humanismus, Humanimalismus. Die Frage, wie kann man sozial symbolisch sein und nicht nur wissenschaftlich? Ich bin pathologische Optimistin. Ich glaube, das kriegen wir hin.